Heute bei «Apropos» das Scheitern von der Popliteratur.
I don't think I can control myself. If you stay, something bad will happen.
Es hat das Literaturereignis vom Jahr werden. Das neue Werk von Bret Easton Ellis. Der Schriftsteller ist bekannt für American Psycho oder Glamorama, für bitterböse Abrechnungen mit unserer Gegenwart. Sein neues Buch heisst «The Shards» und ist ziemlich langweilig. Nicht zum ersten Mal können wir in einem sogenannten Popliterat beim Scheitern zuschauen. Ist das Genre vielleicht nicht mehr zeitgemäss? Das sagt mir heute Nora Zucker, unsere Literaturkritikerin und Deuterin von der rätselhaften Gegenwart. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hoi Nora.
Hoi Philipp.
Nora, damit wir alle im gleichen Ort starten, wer ist der Bret Easton Ellis?
Der Bret Easton Ellis ist ein amerikanischer Schriftsteller und ich würde immer sagen, ein bisschen ein Wildfang oder Skandalautor. Ich denke, wenn man sagt, der grosse Erschaffer von dem Psychopath, der in American Psycho vorkommt, dann haben alle ein Bild vor Augen. Und das ist der Mann. Und der ist sehr, sehr jung, sehr, sehr berühmt worden. Schon mit seinem ersten Buch eigentlich. Das war nicht American Psycho, sondern Unter Null. Und hat dann eigentlich ein waschechtes Popstar-Leben geführt und ist jetzt in den Hollywood Hills zuhause.
Das Buch, das du erwähnt hast, «American Psycho», war wahnsinnig brutal, oder?
Ja, also ich habe es gelesen und ich habe den Film gesehen. Ich habe zuerst das Buch gelesen und ich muss sagen, es ist vielleicht unter den Top 3 von diesen Büchern, die mich geprägt haben. Es ist, würde ich sagen, der Roman, der im letzten halben Jahrhundert eigentlich so viel Kontroverse ausgelöst hat, dass ich nicht weiss, ob es so einen Text gibt, wo das Ähnliche anbringt. Also Bret Easton Ellis hat sich ja eigentlich erlaubt zu sagen, ich erschaffe eine Figur, Patrick Bateman heisst der, wo einfach wirklich ein Psychopath ist und Menschen umbringt und im Speziellen Frauen umbringt auf ganz verschiedene, ja, ich sage mit verschiedenen Ermordungsvariationen und daneben aber eigentlich so in einem Milieu von den Investmentbankern sich bewegt. Und diese Kombination und die Kälte in dieser Sprache, wie der Ellis das einfach uns so anlegt, das ist schon, würde ich sagen, historisch.
I have all the characteristics of a human being. Flesh, blood, skin, hair. But not a single clear, identifiable emotion. Except for greed and disgust.
Ein Milieu, wo es darum geht, wie dick die richtige Visitenkarte ist und wie weiss auch. Was ist denn literarisch gesehen so gut in diesem Buch?
Der Bret Easton Ellis ist, und das muss ich vorausschicken, nicht dafür bekannt, dass er ein Stilist ist. Also das heisst, es geht nicht um eine wahnsinnig poetische, metaphorische, abstrakte Sprache, sondern er war unglaublich gut drin gewesen, vielleicht kommen wir nachher noch drauf, im akribischen Beschreiben von Gewaltdarstellung und von unfassbar gute Sexszenen. Und das ist ein Sound und ein Ton, der da in die Literatur reinkommst, wo du einfach gewusst hast, du kannst es nicht weglegen. Du kannst nicht. Du hast das Gefühl, du bist dort dabei. Zu einem Milieu, wo wahrscheinlich die wenigsten von uns jeden so einen Zugang haben. Aber in all seinen Büchern, du hast das Gefühl, du bist dabei. Die Leute haben wirklich, und da habe ich jetzt wirklich noch mal ein bisschen rumgefragt, nächtelang die Ellis-Bücher verschlungen. Und man hat gewusst, eigentlich ist es an der Grenze, weil es ist brutal, es ist pornografisch, aber man wusste, man macht es, weil alle anderen machen es jetzt diese Nacht gerade.
Wie wichtig war der Film für den Erfolg?
Das müsste ich natürlich zum ganz, ganz genaue Expertise bekommen, jemanden fragen, der sich besser mit Film auskennt. Aber welchen Anteil er am Erfolg hat, weiss ich nicht. Ich meine, grundsätzlich kann man sagen, jedem Buch tut es gut, wenn jemand das möchte verfilmen. Aber ich glaube, die Regisseurin Mary Harron hat wirklich, und das kann ich nur mit meiner bescheidenen Filmkenntnis sagen, damit nochmal Filmgeschichte geschrieben. Weil ich meine, ich erinnere mich an Szenen, und da muss man jetzt natürlich auch wieder aufpassen. Es ist jetzt noch schwierig, dass man begeistert über Gewalt redet, aber von der Ästhetik her, also überhaupt die, wo Patrick Bateman die Kettensäge durch ein Stegenhaus runterfallen lässt auf eine Frau, die in der Unterwäsche in weisser, seidiger Unterwäsche um ihr Leben rennt und unten quasi dann tot wird von dieser Kettensäge und wie die dort liegt, also wie einfach auch das ganze Bildkomposition und wie so fast elegisch das Blut aus dem Körper läuft, das ist etwas, wo ich glaube, mein Leben lang nicht mehr vergesse. Und da muss man schon auch sagen, der Film hat halt einfach auch wahnsinnig gute Musik. Alle 80er-Hits sind dort dabei und ja, man schaut gerne zu und da unterhalten sich dann halt so junge Männer im Restaurant, fragen sich halt, ja, vielleicht ist da nicht so gut zum Koksen, weil die Toilette eignet sich nicht so. Das sind irgendwie Sätze, die einem bleiben. Ich habe über die Weihnachten Film 4-mal geschaut und ich werde wahrscheinlich in absehbarer Zeit das 15-mal machen.
Nach dem grossen Erfolg, wenn man ein neues Buch von ihm gesucht hat, ist man in den Buchhandel gegangen und dann hat es, ich würde sagen, ab dann hat es so Abteilungen gegeben, die geheissen Kultautoren oder Popliteratur. Warum war er ein Popliterat gewesen?
Das ist noch schwierig. Also das haben wir natürlich dann aus ihm gemacht. Ich würde aber bei ihm wirklich eigentlich noch fast eher sagen, er ist wirklich, da kann man sagen, ein Skandalautor. Also ich glaube, da könnte man eine rote Lampe vor dem Bücherregal anschrauben und leuchten lassen. Pop ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Verlegenheitslösung für, wo tun wir Leute an, wo tun wir neue Stimmen an. Aber was er sicher gemacht hat, ist, er hat Milieubeschreibungen so authentisch anfangen in die Welt zu bringen, dass man wirklich irgendwie gesagt hat, das ist auch ein anderer Ton. Und man muss immer sagen, das gilt für alle Popliteraten, wir kommen nachher dann vielleicht auch noch auf die Deutschen zu sprechen, es hat immer ein Ich drin. Es ist immer das starke Ich, das im Zentrum ist von jedem. Meistens, jetzt auch im neuen Buch, heisst das Ich dann noch gleich wie der Autor. Das heisst, es gibt dann so eine Dreifaltigkeit. Also der Autor, der Erzähler und die Hauptfigur heissen gleich. Und dann passiert etwas relativ Simples. Und ich muss jetzt sagen, ich lese die Alice-Bücher seit dem ersten Buch. Und jetzt bei dem, bevor ich wirklich gross enttäuscht worden bin, habe ich so oft gedacht, jetzt muss ich googlen. Ist das wirklich passiert in dieser Zeit? Weil die Hauptfigur heisst Brett und man denkt sofort, auch wenn man irgendwie beruflich mit literarischen Texten schafft, sie bringen es einfach an, einem das Gefühl zu geben. Und das wollen sie auch sagen. Schau da an und ich verwirre dich jetzt, weil ich spiele damit, dass du eigentlich wissen willst, habe ich das wirklich erlebt oder nicht. Schlussendlich, wenn man einen Schritt zurückgeht, ist das eigentlich total egal. Der literarische Text muss ja irgendwie ohne das funktionieren, ohne das Voyeuristische. Aber das ist garantiert etwas, was der Pop ausgemacht hat.
Wir reden nachher noch ein bisschen mehr über «The Shard», über das neueste Buch von Bret Easton Ellis und bleiben noch kurz bei der Schublade Popliteratur. Was ist das genau für eine Schublade? Woher kommt die?
Ich habe mal an einem alten, wunderschönen Satz gelesen, wo so geht, Bücher, in denen Platten vorkommen. Und irgendwie passt das, finde ich, zu vielen Texten, die der Popliteratur zuordnet. Musik ist unglaublich wichtig, weil sie eben, und das ist beim Bret Easton Ellis, der macht es, glaube ich, wirklich zur Perfektion, die Zitate aus der Musikgeschichte. Weil das alles eine Art, ein Milieu, eine Stimmung, ein Zeitgeist quasi transportiert. Aber die Popliteratur ist natürlich viel, viel älter als irgendwie in den 90er Jahren oder später 80er, 90er Jahren. Es hat so diese Bewegung gegeben. Also man kann vielleicht vorab schnell sagen, ich kenne mich ein bisschen besser aus mit der deutschsprachigen Popliteratur. Jetzt abgesehen vom Bret Easton Ellis, weil der hat einfach die ganze Epoche halt überstrahlt. Aber in Deutschland kann man schon sagen, also bevor dann die bekannten Namen wie Christian Kracht, Benjamin von Stuckrad-Barre und Moritz von Uslar irgendwie aufs Parkett getreten sind, hat es schon Leute wie Rolf-Dieter Brinkmann oder auch Jörg Fauser. Jörg Fauser wird nächstes Jahr 80 werden, wenn er noch leben will. Also so weit geht das durchaus auch zurück. Und das Anliegen von diesen Leuten war, etwas Subversives zu machen. Untergrund, also wirklich die, dem sagt man auch so die Beat-Literatur, also viel Rhythmus, viel Experiment, teilweise auch fast dadaistisch, das gehört alles dazu. Also das ist eigentlich auch, der kommt's her. Und ganz wichtig eigentlich, glaube ich, und das hat sich bis heute gehalten, ist eigentlich, dass man sagt, Popliteratur und das Subversive, das ist eigentlich sehr offen und positiv eingeschätzt gegenüber Sexualität, Drogen, ein Alltagsphänomen und kulturelle Sachen, wo quasi jetzt gerade so am Kommen sind, die noch rausschälen und aus denen quasi dann auch ja, die an die Leute bringen. Es hat in dieser Zeit ganz viele neue Magazine gegeben, kleine Verlage. Also das war eine ganze Zeit gewesen, so.
Man hat das Gefühl, es ist auch ein sehr männliches Genre, oder? Es geht um Sex, um Gewalt, um Macht.
Ja und nein. Also wir reden heute hauptsächlich über Männer, das ist absolut so. Das sind die, wo wir Bücher davon kennen, hauptsächlich. Wir kommen nachher noch auf eine Frau zurück, wo sicher gerade so bekannt ist. Aber zum Männlichen und zu der Gewalt, da ist der Bret Easton Ellis sicher der brutalste und wirklich, also der, wo man wirklich muss sagen, Skandal und Schock und Entsetzen. Aber bei den Boys, ich sage Ihnen extra Boys von der Popliteratur, von den Deutschen, also der Benjamin von Stuttgart-Barre, Christian Kracht, dort sind die zwar ich immer wahnsinnig im Zentrum, dort um den Kreis, aber dort gibt es den unsicheren Mann, da gibt es den neurotisch-narzisstischen Mann, da gibt es Sex und da gibt es auch ganz viel Drogen, aber es ist ganz viel Innenleben und ganz viel Reflexion und Selbstbespiegelung und was macht das mit mir und wie stehe ich und wie komme ich an in der Welt und so. Darum, das allein so, finde ich, kann man nicht sagen. Aber was natürlich, glaube ich, für alle die Exponenten von der Popliteratur gilt, ist der Aspekt von der Selbstinszenierung und von der Selbstdarstellung. Die ist wahnsinnig wichtig. Und zwar funktioniert die nicht ganz viel anders als bei den Popstars, die wir kennen, aus Film oder aus der Musik. Und das ist, da muss ich Klammern sagen, für jemanden wie mich, wo der Generation nicht so weit entfernt ist und mit diesen Büchern aufgewachsen ist, ist das natürlich auch eine Befreiung zu sagen, hey, Leute gehen auf Lesungen, wo einfach so besucht werden wie ein Konzert. Und es passiert etwas und es ist irgendwie, man weiss nie, vielleicht gibt es noch irgendwie einen Zwischenfall und wer raucht noch oder was passiert noch nachher irgendwie nach der Lesung. Aber die leben bis heute, und da sehe ich auch ein grosses Problem daran, dass sie eigentlich sich wie Popstars fühlen. Sie sind sehr, sehr jung, sehr, sehr bekannt worden. Sie sind gut angelegt gewesen. Sie haben, also jetzt gerade Stuttgart-Barre, Moritz von Uslar und Christian Kracht, haben können im Hotel Adlon mit Anfang 20 sich einschliessen mit Diktiergeräten und Drogen und so. Und ich meine, sie sind aber rausgekommen, haben einen Bestseller mit dem Tristesse Royale angelegt. Und die haben dann plötzlich einfach auch so ein Phänomen ausgelöst. Also man ist Fan. Man war plötzlich Fan von jemandem. Und das ist ganz, ganz ein zentraler Punkt auch für die Rezeption. Ich habe es vorher gesagt, beim Bret Easton Ellis habe ich wieder die Reflex gehabt, dass ich gefunden habe, es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass er mich jetzt verliert. Verliert er mich jetzt? Ist das jetzt unser letztes gemeinsames Buch? Weil das so gut funktioniert, dass die sich auch teilweise in einer natürlich höchst narzisstischer Art ins Zentrum stellen und dann Regeln aufstellen, wo wir aber, also ob es jetzt der Literaturbetrieb ist oder auch das Publikum, eben noch erstaunlich lang mitmacht. Also von Christian Kracht gibt es zum Beispiel zwei einigermaßen brauchbare Bilder bei Kisten. Du musst eigentlich fast bei jeder Buchbesprechung wieder ein altes Bild nehmen. Es gibt von ihm einfach keine Bilder. Es wird vorab nicht gross ein PDF verschickt vom Buch. Der Benjamin von Stuttgart-Barre schickt einem ab und zu mal Herzchen da, wenn er zufrieden war mit etwas. Dann ist er aber lange wieder nicht erreichbar. Es ist ein riesen, riesen Theater. Und da kann man sich natürlich fragen, ist das jetzt, wo die Herren entweder schon 50 gewesen sind oder haarscharf auf die 50 zugehen, immer noch gleich interessant wie dort, wo sie halt berühmt waren, mit 23.
Und jung. Du hast vorhin eine weibliche Auftreterin erwähnt, aber keinen Namen gesagt. Wer war das?
Das ist Judith Herrmann. Judith Herrmann ist ebenfalls eine deutsche Autorin. Sie hat 1996, wenn sie mir recht ist, hat sie, ja, kann man sagen, eigentlich den Durchbruch gehabt mit ihrem Erzählband «Sommerhaus später». Und das ist eine Erzählband gsi, wo ich das Gefühl hatte, das glaube ich nicht. Da ist jemand, wo über zwischenmenschliche Beziehungen so kann schreiben, dass sich's allein, wenn ich die Erzählungen von ihr lesen, würde ich riskieren, mich richtig, richtig, richtig unglücklich zu verlieben, wenn so viel Gefühl, wie sie beschreiben kann, nachher einem dann auch irgendwie so widerfahren, gute wie schlechte, dann kann man sich, glaube ich, ins Leben reinschmeissen. Das habe ich etwas vom Erhellendsten gefunden. Muss aber auch sagen, dass ich da einfach auch... Sie ist natürlich eine stillere Autorin. Sie ist nicht, sie macht all das nicht mit dieser Inszenierung. Sie ist in dem Sinn bestens eine klassische Autorin. Es kommt irgendwie gefühlt jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein neues Buch von ihr.
Immer das Gleiche wie ganz am Anfang.
Das sagst jetzt du, Philipp. Und jetzt kommen wir eben gerade zum springenden Punkt. Also natürlich hast du recht, weil es ist dein Leseempfinden. Und ich habe aber den grossen Konflikt, dass ich mir das noch nicht ganz möchte eingestehen. Weil ich immer wieder einfach diesen Leuten nochmal eine Chance geben. Ich immer denke, vielleicht kommt es nochmal.
Genau gleich wie beim Bret Easton Ellis. Ich stelle mir vor, dass der Druck nach dem riesigen Erfolg hatte, als ganz junger Mann riesig war. Wie ist er mit dem umgegangen?
Du, das müssen wir ihn selber fragen, wenn ich dann das Telefon ab, wenn ich anrufe. Nein, wie er mit dem umgegangen ist. Also ich meine, er war wirklich ganz, ganz jung und wahnsinnig erfolgreich. Und dort hat es natürlich schon Zeiten gegeben. Also da war er natürlich auf jede Party eingeladen. Ich meine, da können wir uns glaube nicht vorstellen, welche Filmstars dort waren, aber halt einfach alle zu dieser Zeit. Und da hat es natürlich alkoholische Getränke gegeben und da hat es natürlich sehr viel Kokain gegeben und da hat es Xanax und Valium gegeben, wo man dann wieder können nehmen, zum Abkommen. Und er war für das auch bekannt gewesen. Es hat auch in Zürich ein, zwei denkwürdige Auftritte gegeben, wo noch so high war, dass man ihn eigentlich nicht mehr hat können moderieren. Aber das ist jetzt alles auch ein bisschen her. So. Und dann hat er sich, also ich springe jetzt weit, der geht ja auch tendenziell eher auf die 60 zu jetzt. Dann hat er sich wirklich, glaube ich, ziemlich zurückgezogen, ist eben zurück mit seinem Partner in die Hollywood Hills nach Los Angeles gezogen und hat ganz lange nicht mehr geschrieben, hat auch gefunden, keine Lust mehr und hat dann das Internet entdeckt, also vor allem die sozialen Medien und hat angefangen zu twittern. Und dann hat er ein Buch geschrieben, das ist 2019 erschienen, das heisst «White». Das ist eine Polemik auf die für ihn grassierende «Political Correctness», die uns alle überfallen. Und dort muss ich ehrlich gesagt sagen, da kann man sagen, da hat es dafür und dawider. Natürlich, Polemik ist es, weil er einfach wahnsinnig viel auch eben irgendwie... Es ist, wir sind nicht mehr in den 90er Jahren und es wird für ihn offenbar kulturell nie mehr so interessant. Und da kann man auch zu einem gewissen Teil verstehen, dass wenn jemand so berühmt war zu einer Zeit, wo man Kunst gemacht hat, wirklich, wo auch die Prozesse vom Produzieren von Literatur, von Film, von Musik ganz andere Zeitlichkeiten gewesen sind, dass jemand, der jetzt merkt, was, da können junge Leute auf TikTok über Nacht berühmt werden, Moment, was passiert, oder? Dass die jungen Menschen vielleicht vier Wochen später irgendeine so eine Mental Health Hotline hängen, weil sich niemand mehr für sie interessiert, das müssen wir dann auch noch weiterdenken, aber er hat wirklich dann viel auch angefangen, so essayistisch zu schreiben, hat einen Podcast gemacht, hat provoziert, hat Tweets rausgelassen, hat den Kanye West verteidigt mit einem Tweet, der irgendwie «Heil Kanye» geheißen hat, natürlich alle komplett eskaliert. Ich muss ehrlich gesagt sagen, nach dem Buch jetzt «The Shards» habe ich die kurzen Texte in dieser Polemik «White» habe ich fast mehr auf den Punkt teilweise hingerotzt, aber da konnte ich viel mehr mich dazu verhalten. Da ist viel mehr passiert. Und dann macht er das.
Also kommt, wir reden über den Charts. 13 Jahre lang hat er nichts mehr richtig publiziert. Dann kommt das Buch. Ist es gut? So wie man dir zuhört, wahrscheinlich eher nicht.
Nein, ist es nicht.
Warum ist es nicht gut? Um was geht es und warum ist es nicht gut?
Also zuerst, um was es geht. Also wir sind auf einer Highschool in L.A. in den 80er Jahren und der Brad, so heisst die Hauptfigur, gehört zu einer Clique dazu von sehr wohlhabenden jungen Teenies, die politisch absolut desinteressiert sind, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil sie hören die richtige Musik. Es geht auch wieder in diesem Buch die ganze Zeit um Musik und die ist wirklich, wirklich gut. Und die synthetischen Clique, die erleben mehr oder weniger Sachen, ja, hängen irgendwie ein bisschen lethargisch bekifft am Pool von den Häusern von ihren Eltern rum. Und dann kommt, und der Herr hat es halt wirklich mit den Serienkillern, kommt der Trawler. Und das ist ein Serienkiller, der da den Schatten wirft über die eben dann nicht so unschuldige Jugend oder nicht mehr unschuldige Jugend, bringt junge Frauen um. Das bezieht sich auch in wahre Begebenheiten. In dieser Zeit hat es ein paar Serienkiller gegeben, die in L.A. Ganz, ganz scheußliche alte Menschen, vor allem junge Frauen, umgebracht haben. Dann quasi könnte man sagen, jetzt passiert etwas. Oder? Jetzt haben wir das Grauen, das in die postkalte Welt reinkommt. Und dann kommt eben ein neuer Bub in die Schule, der ist auch ein bisschen unheimlich. Und der Brad ist dann der, der quasi findet, er muss das jetzt herausfinden. Grundsätzlich eine total gute Anlage. Das kannst du mir aber einfach auch ziemlich gut auf 250 Seiten erzählen. Der Brad Easton Ellis hat 736 Seiten für das gebraucht. Und darum sage ich auch gerade, warum es nicht gut ist. Er hat Szenen drin, die mich erinnern an die Kraft, die er hat. Da hat es Detailbeschreibungen von Sexszenen, da hat es auch Gewaltdarstellung, wo man kann sagen, doch, das kann er. Aber dazwischen hat es Wegbeschreibungen. Also was interessiert es mich, welcher Boulevard, wie, in welcher Road, wann, wie, mit welchem schwarzen Jaguar oder meerschaumgrünen Porsche, wann, wie eingebogen wird. Das ist total unwichtig. Aber dadurch, dass er so viele Längen hat und so viel Beschreibung und so viele Details, verlieren und brechen die anderen starken Szenen komplett in sich zusammen. Ich habe ihm noch lange gegeben, aber für die Leserschaft und für die Leute da aussen, also wenn in den ersten 50 Seiten nicht etwas passiert und etwas zündet und der Funke springt, dann ist es eigentlich einfach nicht gut rausgekommen.
Also eher nicht lesen. Als Literaturkritikerin kommt mir auch vieles auf den Tisch über, wo unausgegoren ist, nicht spannend, nicht schlau, schlecht. Häufig auch von guten Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Gibt es etwas, das scheitern von denen eint, gerade wenn sie aus der Popliteratur kommen?
Also man muss jetzt beim Brad Easton Ellis, wenn ich das da anmerken darf, noch sagen, ich stehe mit meiner Ansicht relativ allein in der Landschaft. Das deutsche Feuilleton hat ihn wahnsinnig gelobt. Sie haben fast alle vom Meisterwerk geredet. Es hat auch in der Schweiz ein Literaturkritiker geschrieben, er fände eigentlich das vermeintlich misslungene, sei doch genau das Geniale am neuen Ellis-Roman. Und ich stehe so da und denke so, habe da irgendwie das Gefühl, ich habe da nicht so das rausgespürt, was die anderen gelesen haben. Aber das nur am Rand. Es ist einfach sehr auffällig, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich habe da ganz konträre Meinung. Also was das Scheitern vereint, ich glaube, dass wir nicht mehr in den 90er Jahren sind und dass es vielleicht gut, dass man vielleicht gut daran tut, im Fall von all diesen Popliteraten, dass irgendwie auch mal sich von etwas ein bisschen Abschied zu nehmen und zu sagen, wir sind nicht mehr in den 90er, so wird es halt nie mehr, wir sind auch nicht mehr in den 2000er, wir sind jetzt, dass da sicher schon mal etwas wäre, zu sagen, hey, sich auch mal etwas ein bisschen loslassen. Aber damit heisst es ja, weil die ja so jung, so berühmt worden sind, können wir ja nicht sagen, uns interessieren die Leute nicht mehr, was die schreiben, sofern sie noch schreiben. Weil die sind dort so blutjung gewesen, die sind jetzt noch zu jung, um zu sagen, ich schreibe nicht mehr, da müssen wir etwas ganz anderes machen. Also das heisst, die Herausforderung quasi zu sagen, von etwas Abschied zu nehmen und was ist denn das Neue, was könnten das für Themen sein, die mich interessieren, das ist natürlich auch ein hoher Anspruch, den man vielleicht von außen hat. Darum kann man, glaube ich, nicht sagen, das Genre ist gescheitert, aber im Fall jetzt von Brad Easton Ellis würde ich sagen, dass der Text hat einfach ein richtig strenges Lektorat gebraucht. Er hat das aber nicht wollen, weil er gefunden hat, selber die Schuld, wenn ich es veröffentlicht, ich hätte es als Podcast gemacht. Kann man sagen, kann er in seiner Position offenbar sagen. Aber sonst ist es halt wirklich so, dass man auch den Leuten nicht vorwerfen kann, dass er heute mit einem Text kommt, der in den 80er spielt. Das haben viele Leute irgendwie gefunden, das ist seltsam, das interessiert mich nicht. Jetzt muss man über jetzt und man muss doch jetzt, was denkt er zu heute? Finde ich, das muss man dem nicht vorwerfen. Das kann ja auch eine Escape-Situation sein, ein Buch zu lesen, wo jetzt nicht all unsere Probleme von heute verhandelt. Aber vielleicht ist halt das, uns so einnehmen für 736 Seiten, uns so zu beanspruchen für etwas, wo einfach jetzt vielleicht auch nicht so auf den Punkt kommt, das finde ich, nehme ich mir jetzt noch übel.
Was könnte kommen nach der alten Popliteratur?
Die Popliteraten, die wir ja noch haben, und vom Stuckaparier kommt im April ein neues Buch, und ich gleichermaßen mich darauf freue, wie dass ich auch Angst habe, weil ich nicht weiss, was wird jetzt bei ihm passieren, 7 Jahre nach Panikherz. Die sollen ja weiter schreiben und unbedingt, und ich werde auch jedes Buch von denen wieder lesen. Aber was wir ja jetzt haben, ist ja jetzt die, was sagt man denn jetzt? Jetzt ist Gegenwartsliteratur, und ich glaube, es ist im Moment so, dass was aktuell auf dem Markt ist, also denken wir irgendwie an Crime de l'Horizon, das sind natürlich wirklich Ereignisse, die besondere Kraft haben, die literarisch einfach hochinteressant sind, wo ich aber nicht glaube, dass wir jetzt wieder werden irgendwelche definierteren Genres können ausmachen. Es ist Gegenwartsliteratur und es ist eine riesen Spannbreite. Das macht sie auch so elektrisierend und so interessant. Von ganz vielen eigenen Stilen, ganz eigenen Stimmen. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, dass sich die Leute irgendwie durchsetzen, überhaupt, dass sie publiziert werden. Aber es ist auch eine Chance, Sachen zu entdecken, wo man, glaube ich, gar nicht mehr so das Gefühl hat, also bei jetzt ganz neuen Büchern, wenn mich jemand fragt, mit was würdest du es vergleichen, kann ich fast nicht mehr bei Büchern sagen, so im Sinne von, wenn dir das gefällt, gefällt dir auch das. Und das ist eigentlich ein riesen Kompliment an die Texte, die jetzt rauskommen. Und daneben kommt natürlich auch ganz viel Schrott raus, das ist ja klar.
Im Gegenzug ist es dann auch recht brutal für die eben ein bisschen älteren Menschen, älteren Männer vor allem, die den Zeitgeist nicht mehr spüren, oder?
Ja, das stimmt. Aber andererseits finde ich auch, brauchen wir auch. Also natürlich gibt es viele Leute, die Brad Easton Ellis oder einen Christian Kracht oder einen Benjamin von Stuckaparre schon lange aufgegeben haben. Also es gibt viele Leute, die gesagt haben, ja komm, das liegt doch beim Ellis an der Übersetzung und so und ich habe den ein Glamourama nicht mehr. Ich gebe die alle noch nicht auf, weil ich immer noch spannend finde, eben, was macht man aus dieser Anlage? Und vielleicht kommt da mal noch etwas Überraschendes. Weil einfach zu sagen, ja gut, die sind jetzt irgendwie aus der Zeit gefallen, für das sind sie mir jetzt eben alles noch ein bisschen zu jung. Aber man muss, würde ich jetzt mal sagen, die Herzli-Fanbrille ganz fest wegnehmen und sagen, nüchtern betrachtet, neben jeder Inszenierung, und die wird jetzt aufs Alter unangenehmer. Das, was vielleicht noch so ein bisschen anziehend war, wo die irgendwie knapp 30 waren, jetzt sind es dann halb 50. Jetzt ist vielleicht eher ein bisschen, dass man das Gefühl hat, vielleicht mal besser noch zum Therapeut.
Aber eine Linie, wenn man quasi, eine Linie weniger ziehen vielleicht.
Genau, wenn man quasi einfach wirklich den Text anschaut und quasi als Leserin sagt, gefällt mir das oder nicht, dann darf einem ja auch ein Buch mal gefallen und eines nicht. Ich glaube aber nicht einmal, dass die Männer, die Popliteraten, die 90er-Boys oder 0er-Boys, so wahnsinnig, ich weiß gar nicht, ob die sich so wahnsinnig betroffen fühlen von diesen neuen Stimmen. Also neu, das sind ja auch Leute, die jetzt irgendwie auf die 40 gezogen sind. Die sich so betroffen fühlen, die haben ihre Bubble. Das sind teilweise ja auch Journalisten oder Journalisten gewesen und sind so zum Schreiben gekommen. Jetzt kommen die Leute von der Literaturinstitut oder haben ganz einen anderen Anspruch an eine Poetik oder so. Das haben die Jungs in dem Sinn nicht. Außer der Christian Kracht, der hat schon einen künstlerischen Anspruch.
Danke, Nora.
Danke, Philipp.
Das war es mit unserem Ausflug in die Popliteratur und das war es auch mit dieser Woche von «Apropos». Wer noch mehr hören will, dem empfehlen wir sehr das aktuelle Politbüro zum Fall Berse und seinen Folgen. Und mit dem wünschen wir ein schönes Wochenende. «Apropos» wird moderiert von der Media Gabatour und von mir, Philipp Loser. Die aktuelle Sendung ist produziert worden von Sibyl Hartmann. Sie ist auch in der Produktion Laura Bachmann. Wir hören uns am Montag wieder. Ciao zusammen.